Anjuta Engert begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Vormittag heute zu der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema die Kentenich-Pädagogik, Bildung vermitteln durch Bindung. Ja, jeder hat irgendwann einmal die Schulbank gedrückt. Das haben wir wohl alle gemeinsam. Und da die Schullaufbahn doch einen entscheidenden Teil unseres Lebens prägt, können wir auch Jahrzehnte später noch eine Menge erzählen über unsere Schulerfahrungen mit guten und mit weniger guten Lehrern. Und wenn wir uns also so mal zurückerinnern, was war es denn eigentlich, dass wir einen Lehrer in besonders guter Erinnerung haben? Die wirklich guten Lehrer waren doch meist die mit einer positiven Ausstrahlung, die begeistert waren von ihrem Fach und damit auch die Schüler angesteckt haben, die auch Interesse an den Schülern hatten und auch mal fernab über das Fachliche hinaus mit Schülern über deren persönliche Belange diskutiert haben. Gute Lehrer waren auch weniger diejenigen, die alles haben laufen und durchgehen lassen, wahllos gute Noten verteilt haben, sondern doch eher diejenigen, die von Schülern auch etwas eingefordert haben und sie ernst genommen haben. Ja, wenn Sie diese Einschätzung nun nicht teilen, dann können Sie uns im Verlauf der Sendung auch gerne Ihre eigene darlegen und begründen. Heute jedenfalls werden an Schülern und Kindern allenthalben wieder neue Bildungskonzepte getestet, um die sogenannte Chancengleichheit zu verbessern. Der Frontalunterricht ist dabei schon lange in Verruf geraten. Die Rede ist vom häufigen Methodenwechsel, Gruppenarbeit, der Lehrer tritt als Vermittelnder in den Hintergrund. Das Ganze gipfelt im selbstorganisierten Lernen für Erstklässler, wo das individualisierte Selbstlernen an die Stelle der Bindung des Kindes zum Lehrer getreten ist. Und natürlich wird auch gerne behauptet, die digitale Ausstattung des Klassenzimmers würde den Bildungsnotstand beheben. Selten werden in der ganzen Diskussion die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen des Kindes in den Blick genommen. Der neue Blick der Hirnforscher nimmt aber genau diese Entwicklung des Kindes umso mehr in den Blick und kommt zu dem Ergebnis, jede Bildung setzt eine tragfähige und sichere Bindung voraus. Und das berücksichtigt die katholische Grundschule in Kempten in einem besonderen Maße, nämlich die Pater Josef, die Josef-Kentenich-Schule in Kempten. Und dort bin ich jetzt verbunden mit Harald Knees, er ist Lehrer an der Josef-Kentenich-Schule und war dort auch 6 Jahre als Schulleiter tätig. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass ich Sie hier heute in der Lebenshilfe begrüßen darf. Guten Morgen, Herr Knees.
Grüß Gott, guten Morgen.
Ja, die Schule hat 2012 eröffnet, ist ein Modellprojekt, könnte man sagen, oder ja, eine besondere Schule. Sie selber sind ja schon, ja, seit Ihrer Jugend, könnte man sagen, mit Schönstatt in Kontakt. Pater Josef Kentenich ist ja der Gründer der Schönstatt-Bewegung und das haben Sie sozusagen als Junge schon über Zeltlager, über die Schönstatt-Mannesjugend kennengelernt und haben sich dann auch überzeugen lassen von der Initiative dreier Ehepaare als Schulträger zumindest in dieser Schule mit tätig zu sein, als Lehrer oder auch als Schulleiter. Und Sie sind auch ein Kenner der Kentenich-Pädagogik. Zu diesem Thema haben Sie Vorträge gehalten und selber gehören Sie auch dem Schönstatt-Institut der Marienbrüder an. Was heißt das für Sie, Herr Knees?
Ja, also 2008 kam ich hier eben mit diesen Ehepaaren in Kontakt und dann haben wir 4 Jahre gebraucht, bis wir 2012 diese Schule gegründet haben. Und ich gehöre zum Schönstatt-Institut Marienbrüder. Wir leben die drei evangelischen Räte, das heißt also Armut oder einfacher Lebensstil, Jungfräulichkeit, beziehungsweise ich nenne es mal Ehe mit dem lieben Gott und Gehorsam. Oder beziehungsweise, ich nenne es mal, immer auf der Suche, was der liebe Gott will und nicht so schnell auf das schauen, was ich will. Und wir leben in einer Gemeinschaft. Ich habe aber jetzt bin nicht sichtbar für die Menschen, dass ich in dieser Gemeinschaft bin. weil ich keine Kutte trage, weil wir ganz normalen Berufen nachgehen, Lehrer, Automechaniker und so weiter. Das einzige kleine Zeichen, das ich trage, dass ich zum Schönstatt-Institut Marienbrüder gehöre, ist ein Ring am Finger. Das ist alles.
Das ist ja schon mal interessant. Und Sie sind schon immer mit in Berührung gekommen. Sie haben auch Schulen kennengelernt in Südamerika, also kennt ihr nicht Schulen oder die eben auch mit dieser Pädagogik, ich sage mal, funktionieren. Dazu vielleicht ganz kurz, vor über 100 Jahren, da hat Pater Kentenich ja mit einem bewegenden, zu der Zeit 1914 auch revolutionierenden Antrittsvortrag vor seinen Internatsschülern den Grundstein für die Schönstattbewegung gelegt. Und die Rede, die gipfelte da damals in den Sätzen, ich zitiere das ganz kurz, da sagt er zu seinen Schülern, und da ist er wirklich ganz neu spiritual gerade geworden, also geistlicher Begleiter, da sagt er, ich stelle mich euch hiermit vollständig zur Verfügung mit allem, was ich bin und habe, mein Wissen und Nichtwissen, mein Können und Nichtkönnen, vor allem aber mein Herz. Und das war, ja, ich denke, das wäre heute auch wahrscheinlich wieder revolutionär, aber vor allem zu der Zeit war das wirklich revolutionär und das ist ja dann auch als Gründungsurkunde in die Schönstattgeschichte eingegangen, aber eben nicht, um Geschichte zu bleiben. Pater Kentenich wollte ja immer in den Herzen der Schüler, der Menschen auch etwas bewegen, sage ich mal. Er hat vorausgesagt, dass die 5 Sterne der Schönstattpädagogik in unserer heutigen Zeit ihre volle Entfaltung finden könnten. Ja, vielleicht auch besonders als Antwort auf die Nöte der Zeit, dass die da eine besondere Bedeutung haben könnten. Herr Knees, inwieweit antwortet denn jetzt die Bindungspädagogik auf die Bedürfnisse der heutigen Bildungspolitik? Wo und wie verbessern denn die Bindungspädagogik das Lernklima auch an ihrer Schule? Auch gerade, wenn ich eingangs gesagt habe und da zitiert habe, dass jede Bildung eigentlich eine tragfähige Bindung, sichere Bindung voraussetzt.
Also unsere Zeit, denke ich, ist schon sehr geprägt von Bindungsarmut oder Bindungsoberflächlichkeit. Ich denke, dass wir da sehr wenig reflektieren darüber, über dieses Thema. Ein kleines Beispiel. Viele Kinder heutzutage haben, sagen wir mal, 30 bis 40 Kuscheltiere. Wie bindet sich jetzt ein Kind an so viel Kuscheltiere, an so viel Spielzeug? Da kann natürlich die Bindung an das Einzelne weitgehend nur oberflächlich sein. Also wenn dann ein Kuscheltier kaputt geht, das ist ja nicht schlimm, ich habe ja noch 39. Und so sind viele Lebensbereiche, wenn man die ganzen Fernsehsender nimmt. Ein Kind hat ja heute unendlich viele Fernsehsender zur Verfügung. Man könnte hier ganz viele Beispiele nennen, wo man hinterfragen sollte, wie geschieht denn heute Bindung? Und die Herausforderungen sind viel größer geworden für die Kinder heute als zu meiner Zeit, denke ich.
Also die Überzahl, das Übermaß an Dingen, von denen wir umgeben sind, vor allem auch Kinder an Spielzeug und so, da sagen Sie schon ganz richtig, das bemerken wir eigentlich auch alle, dass das Einzelne eigentlich keine große Bedeutung mehr hat, weil es ja noch ganz viele Ersatzobjekte sozusagen gibt. Wenn wir jetzt über die Kentenich-Pädagogik sprechen, was heißt es denn jetzt bei Ihnen in dieser Schule und auch im Schulalltag, jedem Kind jetzt die nötige Bindung zukommen zu lassen, um ein harmonisches Lernklima zu schaffen? Was heißt das eigentlich genau?
Ja, das ist für uns ein ziemlicher Spagat, weil man zum einen sagen muss, dass also die finanziellen Hilfen, die der Staat jetzt pro Schüler uns gibt, einer privaten Schule, sind relativ gering. Die müssten eigentlich höher sein. Und gleichzeitig haben wir uns gesagt, wir nehmen maximal 20, 21 Kinder pro Klasse. Denn sonst kann man dem einzelnen Kind kaum noch gerecht werden. Und das ist natürlich schon ein ordentlicher Spagat. Dann muss ich natürlich auch etwas Schulgeld nehmen, weil wenn ich das Schulgeld extrem niedrig halten wollte, dann müsste ich 30 bis 35 Kinder nehmen. Und dann kann man dem einzelnen Kind einfach nicht mehr gerecht werden. Man muss ja jedes Kind aufnehmen, was es bewegt, was es gerade denkt, über was es sich freut, vor was es Angst hat. Und das braucht Zeit. In der Vorviertelstunde, im Unterricht, in der Pause. Ich habe auch schon extra Schülersprechstunden eingerichtet, einige Zeit lang, wo die Schüler dann zu mir in die Sprechstunde kamen. Die, die wollten, haben sich dann eingetragen in die Liste. Da muss man dann kreativ sein und eben alles aufnehmen im Herzen, so wie Pater Kennig das gesagt hat, mittragen. Und das spüren dann die Kinder auch mit der Zeit.
Das heißt, Herr Knees, Sie sind dann aber auch so ein Lehrer mit Leib und Seele dabei. Und wenn ich jetzt gucke, oder Sie gehören dem Säkularinstitut der Schönstatt Marienbrüder an. Das heißt, Sie investieren schon auch viel Zeit in Ihren Beruf. Könnte das denn auch jemand machen, der nebenher noch eine Familie hat, der dann jetzt sagt, ja, ich biete auch noch eine Schülersprechstunde an? Ich nehme an, das haben Sie ja wahrscheinlich vielleicht privat initiiert oder selber angeboten oder ich weiß nicht, als Schulleiter auch angeboten oder die Idee eben gehabt, dass man das, dass das auch ein guter Weg ist, Kontakt zu den Schülern auch außerhalb vielleicht des Unterrichts zu haben?
Ja, also das ist, natürlich muss ein Lehrer immer die Grenzen ausloten, wie viel kann ich geben. Ich habe ja auch eine Familie sozusagen als Gemeinschaft und habe da auch Verantwortung oder bin für die Gemeinschaft unterwegs und arbeite auch für die Gemeinschaft. Die braucht, also die meine Familie, die braucht ja dann auch Zeit. Aber es stimmt schon, man muss dann immer als Lehrer dann auch aufpassen und sagen, wo sind meine Grenzen und wo muss ich aufpassen, dass ich dann selber nicht aus dem Gleichgewicht gerate. Das stimmt schon. Vor allem, weil ich jetzt bis vor kurzem noch Schulleiter war und Schulleiter sein und guter Klassenlehrer sein und dann noch vielleicht eine Familie nebendran haben, da kommt, glaube ich, heutzutage jeder an seine Grenzen.
Was macht denn einen guten Klassenlehrer aus?
Also für mich ist ein guter Klassenlehrer, ein guter Grundschullehrer, der ist auf beiden Ebenen ganz zu Hause, auf der Ebene des Erwachsenenseins und auf der Ebene des Kindes. Der muss sehr feinfühlig wahrnehmen, die Denkweise und die emotionalen Regungen des Kindes, nimmt die wahr, muss sie verstehen und muss dann in der Sprache des Kindes auch darauf eingehen können. Auf der anderen Seite muss er ganz Erwachsener sein, also was für das Kind wichtig, gut ist, in welche Richtung er mit der Erziehung gehen will. Er muss entscheidungsfreudig sein als Erwachsener, ja, und versuchen, Werte zu leben, vor allem die Werte, die er dem Kind vermitteln will, dem muss er selber versuchen zu leben und eine gewisse Begeisterung ausstrahlen für diese Werte. Und er muss Selbstlosigkeit als Erwachsener mitbringen und Ehrfurcht vor dem fremden Individuum. Also er muss die Originalität dieses fremden Individuums stärken, des Kindes stärken, die Eigenart jedes Kindes stärken. Und wenn er das beides gut kann, also auf die Ebene des Kindes gehen und die Ebene des Erwachsenenseins ganz ausfüllen, dann kann, wie Pater Kentnich sagt, Leben entzündet sich am Leben. Also dann kann er gut wirken und gut, selbstlos Einfluss nehmen, dass der andere wächst. Das ist für mich ein guter Lehrer.
Das heißt, die Messlatte ist da hoch gehängt. Das ist ein hohes Ideal, was die Lehrer an der Josef-Kentenich-Schule in Kempten, an der katholischen Grundschule, eine Privatschule, erfüllen müssen. War das denn für Sie schwierig, Kollegen zu finden, die auch dabei geblieben sind? Setzt das einen hohen Idealismus voraus?
Es setzt Idealismus voraus und es ist auch klar, wenn jemand mit Idealismus und mit Idealen arbeitet, dass er die nicht täglich erreicht. Aber es kommt dann nur darauf an, dass er sich bemüht, Richtung Ideal sich zu bewegen, dass er sich bemüht, das zu erfüllen. Und es ist nicht schwer, eigentlich solche Lehrer zu finden, aber das sind nicht unbedingt die Lehrer, die jetzt mit besonders gutem Notenabschluss daherkommen. Und da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Und ich in meiner eigenen Lehrerausbildung war die Sicht, was ein guter Lehrer ist, auch eine andere. Denn in meiner Ausbildung, und ich glaube, das ist weitgehend immer noch so, stand an allererster Stelle, der ist ein guter Lehrer, der mit Didaktik und Methodik ein schönes, großes Feuerwerk abliefern kann, das beeindruckt. Und da unterscheide ich mich auch. Also ich habe meine Lehrer eben da ganz anders ausgesucht, nämlich wie können sie gut Bindung zu einem Kind gestalten. Ein Kind sollte frühs aufstehen und gerne in die Schule gehen. Dann ist schon viel gewonnen.
Das sagt Harald Knees, mit dem bin ich verbunden aus Kempten. Er ist Lehrer an der Josef-Kentenich-Schule in Kempten. Das ist eine private katholische Grundschule, 2012 eröffnet. Dort war er auch 6 Jahre Schulleiter und er gehört dem Schönstatt-Institut der Marienbrüder an, war auch lange in Südamerika, hat sich dort Josef-Kentenich-Schulen angeschaut, hierzulande aber erstmal davor abgeschreckt, so eine Schule mit zu gründen, weil es natürlich hier sehr, sehr viele Vorschriften zu berücksichtigen gibt, viel mehr als in Südamerika. Ja, und wir sprechen eben heute über die Kentenich-Pädagogik und zwar Bildung vermitteln durch Bindung. Jetzt gehen wir doch mal bei Ihnen in eine Klasse rein. Stellen wir uns das doch einfach mal vor. Ich habe ja in der Anmoderation schon so gesagt, was es heute gang und gäbe oder das zumindest versucht, ein bisschen zu umreißen. Man hört ja auf diese Stichworte, wir brauchen digitale Klassenzimmer, dann wird alles besser. Man muss die Kinder da abholen, wo sie sind, die Jugendlichen. Also jeder einen Laptop oder am besten über App verbunden und so weiter. Also Medien spielen einerseits eine große Rolle und das soll alles, Schulen sollen jetzt da ausgestattet werden. Ist das der springende Punkt? Oder andere sagen wieder, nee, wir brauchen selbstorganisiertes Lernen, wir brauchen neue Methodik und mit Didaktik und häufigen Methodenwechsel und Gruppenarbeit und was weiß ich nicht alles. Aber wenn man Schüler manchmal fragt, dann hat man bekommt man eigentlich oft auch was anderes gespiegelt. Wie läuft es denn bei Ihnen ab, der Unterricht? Wodurch unterscheidet sich jetzt der Schulalltag? Wie vermitteln Sie ja auch natürlich, dass die Kinder am Ende rechnen, schreiben, lesen können, aber das noch in einer bindungsgerechten Umgebung, in einer guten Atmosphäre? Wie geht das, Herr Knees?
Also ich möchte jetzt die anderen Dinge nicht kleinreden. Ich, als Schulleiter war ich auch immer darauf aus, dass ich eine gut ausgestattete Schule habe. Als Klassenlehrer war ich auch immer darauf aus, abzuwechseln in den Methoden. Jetzt, wir machen Freiarbeit, das wechselt sich ab mit Frontalunterricht oder mit anderen Unterrichtsformen. Das ist schon alles recht. Aber für mich an erster Stelle das Wichtigste ist eben die Bindung zu gestalten und positiv zu gestalten. Und dann kommt das andere noch hinzu, was man auch berücksichtigen sollte, aber was nicht an erster Stelle steht. Jetzt ist nur wenn man die anderen Dinge an erster Stelle steht und die Bindung in der Ausbildung der Lehre zu wenig berücksichtigt oder in der Fortbildung, dann wird man immer wieder, denke ich, zurückgeworfen werden als in der Bildungsarbeit und dann muss man sich alle 3 bis 5 Jahre was Neues einfallen und mit dem Neuesten werbetechnisch Werbung machen und nach ein paar Jahren stellt man fest, das ist jetzt doch nicht das Gelbe vom Ei. Also für mich muss Bindung an erster Stelle stehen, aber Bindung kann man auch sehr schnell unterschiedlich verstehen, was gute Bindung ist. Da bei dem Begriff Bindung geht es vor allem um 2 Begriffe, die man sehr unterschiedlich verstehen kann, nämlich Bindung und Freiheit. Und das ist im Erziehungsprozess natürlich sehr unterschiedlich, wie Eltern, wie Lehrer das verstehen, was ist Bindung, was ist Freiheit. Und das macht es kompliziert.
dann verraten Sie doch mal uns ein Stück weit zumindest, was das heißt, Bindung. Und wie das dann auch gelingen kann. Also Pater Kentenich, der scheint ja irgendwo auch ein besonderes Charisma gehabt zu haben, nämlich jedem Menschen, dem er begegnet ist, ist dann sozusagen aus dieser Begegnung viel reicher und größer herausgegangen. Das schildern viele Menschen, dass er eben jedem diese Wertschätzung, eine ganz neue Wertschätzung mit auf den Weg gegeben hat, als wäre derjenige jetzt vielleicht auch Gott selber begegnet. Und auch zu fordern, ja, die Originalität jedes Kindes zu stärken, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, wenn man da 20 Kinder vor sich hat. Und heute hat man ja auch oft Kinder vor sich. Ja, da ist vielleicht eins ganz hippelig und ganz unruhig. Da ist eins ständig, will es sich in den Mittelpunkt stellen oder herrscht sozusagen um Aufmerksamkeit. Und da kommen ja auch Kinder einfach viel, die medial völlig überflutet sind oder vielleicht auch nicht das Ideale mitbekommen haben, dass sie jetzt einfach da ruhig sitzen können und aufmerksam sein können. Wie geht das dann, dass sie da diese Kinder nach ihrer jeweiligen Eigenart berücksichtigen?
Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das muss aus einer Grundhaltung des Lehrers herausfließen, dass er dann im richtigen Moment sensibel ist dafür, dass das jetzt ein origineller Ausdruck eines Kindes ist und den dann einfach zu bestärken, vor der Klasse zu bestärken. Das muss aus einer Grundhaltung des Lehrers herausfließen. Und was ich bei Kentenich auch vor allem sehr spannend finde, ist seine, also er spricht von einer dreifachen Bindung, von einer personalen Bindung, von einer lokalen Bindung und von einer ideenmäßigen Bindung. Und die drei wirken immer zu dritt gemeinsam, mal mit Schwerpunkt hier und Schwerpunkt da. Also diese Bindung an Personen, die ist ja offensichtlich und die ist auch in der Bindungspsychologie an Universitäten sehr gut beleuchtet. Die Bindung an Orte und Dinge, die lokale Bindung, dass die auch als Erzieher wirkt, das findet man schon seltener. Also bei Maria Montessori zum Beispiel mit der vorbereiteten Umgebung findet man das auch. Aber der letzte, der ist natürlich der abstrakteste, die Bindung an Ideen und Werte, dass das Sinn macht und dass man sich da ausstrecken muss als Person, das ist schnell runtergefallen vom Tisch und von der Aufmerksamkeit. Da ist natürlich schon auch, das ist tägliche Arbeit des Lehrers, die neben der Stoffvermittlung natürlich noch laufen muss. Wie, wenn irgendetwas passiert auf dem Schulhof und ich muss dann hinterher sein, was ist denn überhaupt passiert? Was ist jetzt die Wahrheit, was passiert ist? Wer wurde hier vielleicht zu Unrecht oder nicht zu Unrecht irgendwie behandelt? Das aufzuklären, das gehört immer mehr zum Lehrerberuf dazu. Aber wenn mir ein Kind wichtig ist, dann ist es mir auch wichtig herauszubekommen, was ist denn hier vorgefallen? Und das gehört dann auch mit dazu. Ja? Und dann, dass ein Kind dann auch lernt, die Wahrheit zu sagen, wenn es jetzt über den Vorfall berichtet. Das muss alles eingeübt und gelernt werden. Das geschieht erstmal nicht automatisch. Ein Kind erzählt dann schon mal erstmal gern seine Sichtweise und dies lässt vielleicht das eine oder andere weg, was jetzt eher negativ aus dem Blickwinkel für das Kind ist. Nämlich weil es dann Konsequenzen oder dass es Konsequenzen hat oder dass es eingestehen muss, ich habe mich hier oder da nicht richtig verhalten. Das ist die Bindung an Ideen und Werte. Aber wenn das Kind es geschafft hat, das auszusprechen, dass es hier und da vielleicht etwas nicht gut gemacht hat, wenn man dann sagt, ja, Schwamm drüber, nicht so schlimm, wir versuchen es wieder neu, unser Bestes zu geben im Zusammenleben und im Bereich, ja, ich versuche die Wahrheit zu sagen. Und dieser Prozess ist auch ein ganz wichtiger, Bindung an Ideen und Werte. Und dass der in den Schulen geschieht, das sind alles Zeitfaktoren und das ist nicht so schnell sichtbar als Arbeit des Lehrers und wird deswegen auch schnell nicht wertgeschätzt oder fällt runter. Und das wäre schade, weil Bildung ist ein sehr ganzheitliches Geschäft, nicht nur Noten und nicht nur Wissensvermittlung.
Das setzt natürlich auch voraus, dass die Lehrer oder die Personen dann an der Schule überhaupt auch selber so eine ideenmäßige Bindung haben, also einen bestimmte Werte natürlich, die eben dann auch vertreten. Und wenn wir hier über Bindungspädagogik sprechen, dann ist das ja nur ein Leitstern der Kentenich-Pädagogik. Wie sind denn die anderen da hinein verwoben?
Also für mich ist Bindungspädagogik das an erster Stelle, weil Pater Kentenich spricht gern den theologischen Satz, die Gnade baut auf der Natur auf, spricht davon, also das ist ganz wichtig, dass Kinder erstmal in natürlichem Bereich erleben, was es heißt, Vater, Mutter und so weiter, und alles, was übernatürlich ist, kann dann später darauf gut aufbauen. Also für mich ist da quasi es besonders wichtig, dass wir da auf der natürlichen Ebene zuerst arbeiten. Natürlich, die Übernatürliche kommt dann auch dazu. Also das, jetzt habe ich mir ein bisschen den Faden verloren. Was war nochmal?
Genau, Bindungspädagogik ist für Sie das Wichtigste.
Genau, die anderen Sterne, genau. Also Bindungspädagogik steht am Anfang deswegen. Und dann kommen aber Dinge, die anderen vier Leitsterne noch dazu. Das ist zum Beispiel Idealpädagogik, also sich nach Idealen ausstrecken. Man merkt schon, das ist ineinander verwoben, die verschiedenen Leitsterne. Wenn ich von dem einen erzähle, komme ich automatisch auch in die andere. Wenn ich jetzt also Bindung an Ideen und Werte spreche, dann bin ich schon sehr schnell bei der Idealpädagogik, sich an Idealen ausstrecken, was kann man da falsch, was kann man da richtig machen. Dann die Bündnispädagogik, also hier ist vor allem das Bündnis mit der Gottesmutter, mit Gott gemeint. Also ist ein kleines Beispiel, als ich als Referendar anfing, als Lehrer und plötzlich 33 Kinder vor mir hatte als Klassenlehrer zum ersten Mal und diese Verantwortung auf meinen Schultern gespürt habe, ich bin jetzt verantwortlich für 33 Kinder als Grundschullehrer, der meines Erachtens der wichtigste Lehrer ist. Da kann man am meisten kaputt machen und am meisten aufbauen. Da wog sehr schwer diese Verantwortung. Ich konnte 2 Nächte nicht mehr richtig gut schlafen. Und erst mit dem Bündnis, mit dem Wissen, ich bin eigentlich nicht der Hauptverantwortliche. Ich bin verbunden. Ich habe ein Bündnis mit Gott. Der wird dieses Kind viel länger begleiten als ich. Und in diesem Bündnis ist es mir gelungen, da Verantwortung wieder von meinen Schultern zu nehmen und auch wieder zu schlafen und auch damit umgehen zu können. Wenn man also Bündnis eingeht und Verbündete, große Verbündete Partner hat, dann wird alles etwas leichter. Also Bündnispädagogik, dann Vertrauenspädagogik und die Bewegungspädagogik. Also das sind die 5 Leitsterne.
Alle miteinander verwoben, gehören also alle zusammen, hängen miteinander zusammen, ergänzen sich auch gegenseitig, wie Sie sagen, dass man ja mit den Idealen klarkommt. Da ist es wichtig, eben auch diese Bündnisse zu schließen, sagen Sie, auch mit Gott, um zu wissen, es ist nicht alles allein auf meiner Schulter, lastet nicht die ganze Verantwortung alleine. Also hängt das durchaus miteinander zusammen und das eine ist vielleicht auch die Voraussetzung für das andere. Also diese 5 Leitsterne der Kentenich-Pädagogik, die Bindungspädagogik, Idealpädagogik, Bündnispädagogik, Vertrauenspädagogik und Bewegungspädagogik. Ja, wir sprechen hier in der Lebenshilfe heute über die Kentenich-Pädagogik und da eben über die Bildung vermitteln durch Bindung. Wie geht das? Dazu bin ich im Gespräch mit Harald Knies. Er ist Lehrer an der Josef Kentenich Schule in Kempten. Das ist eine katholische Privatschule, eine Grundschule. 2012 eröffnet. Und sie nehmen nur 20 Kinder pro Klasse. Und ja, haben, glaube ich, auch schon einige Erfolge zu verbuchen. Darüber können wir auch gleich sprechen. Wenn Sie jetzt auch Interesse haben, wenn Sie vielleicht Fragen haben zu dieser besonderen Bindungspädagogik, dann können Sie uns jetzt gerne anrufen unter der Hörernummer. Das ist die 089 517 008 008. Und wenn Sie vielleicht auch von außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89 517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Kentenich-Pädagogik Bildung vermitteln durch Bindung. Was sind die Voraussetzungen, dass ein Kind etwas gut aufnimmt, dass es gut lernen kann? Was für eine Pädagogik ist in der Grundschule oder überhaupt in unserem Schulsystem gut? Was wäre eine sinnvolle Pädagogik? Ja, wie ist es uns selber ergangen? Was für Erfahrungen bringen wir mit? Was sind gute, was sind schlechte? Warum ist das eine vielleicht nicht gut gelaufen? Vielleicht haben wir auch eine ganz schlechte Schulerfahrung. Auch das könnte ja auch eine Frage hier in dieser Sendung sein. Kann man auch vielleicht an einer misslungenen Bindung an die Schule, kann man auch im Erwachsenenalter noch wieder etwas gerade biegen? Die Kentenich-Pädagogik, das ist das Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Bildung vermitteln durch Bindung. Und das betrifft ja eigentlich nicht nur den Unterricht in der Schule, sondern natürlich auch eigentlich jede Erziehung, also ob Eltern, ob Großeltern. Es geht ja immer um die Fragen, wie motiviere ich mein Kind dazu, Dinge zu tun? Und mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Harald Knees. Er ist Lehrer an der Josef-Kentenich-Schule in Kempten, eine Modellschule, 2012 gegründet, eröffnet. Und ich lade auch Sie herzlich ein, wenn Sie Fragen haben, ja, wie geht Bindung, was ist Bindungspädagogik, rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Herr Knees, Sie haben ja schon gesagt, Bindung oder ist einfach die Voraussetzung überhaupt, dass der Rest gelingen kann, dass das Kind irgendwie überhaupt erstmal dass der Lehrer einen guten Kontakt hat zu den Schülern, zu den Kindern, dass sie sich angenommen fühlen, jeder in seiner Eigenart, in seiner Originalität, und dann, ja, das ist eine Haltung, die der Lehrer vermitteln kann, und das ist sozusagen die Grundlage, auf der man aufbauen kann, und die Dinge klappen dann auch viel leichter. Und Pater Kentenich hat ja auch davon gesprochen, das haben Sie mir im Vorgespräch auch gesagt, die Grundlage jeder Beziehung ist die Bindung, und da gibt es eine hinlaufende und auch eine rücklaufende Linie. Was heißt das denn? Was ist da zu beachten?
Ja, das ist ein Satz, den ich im Studium als Grundschullehrerstudent bei Pater Kentenich gelesen habe und der mich bis heute fasziniert und auch mich begleitet hat und immer wieder darüber nachgedacht habe. Josef Kentenich spricht von der hinlaufenden Linie und von der rücklaufenden Linie als Grundlage jeder Beziehung, jeder Bindung. Und die hinlaufende Linie versteht er als, also wenn ich, egal ob Freundschaft, ob Lebenspartnerschaft, oder ob Lehrer, Schüler, also wenn ich dem anderen ausdrücken möchte oder ja, dass ich ihn mag oder dass ich ihn schätze, dann gibt es eine hinlaufende Linie, die Josef Kentenich als Liebe betitelt. Also es drückt sich etwas von mir zu dem anderen aus, dass ich ihn mag, in welcher Form auch immer, als Wort, als Lächeln, als Geschenk, als was auch immer. Und die rücklaufende Linie ist die Ehrfurcht. Und zwar steckt dahinter quasi die Ehrfurcht vor der Freiheit, vor dem Individuumsein des anderen. Und ich muss quasi, damit es keine egoistische Liebe, keine primitive Liebe ist, mich immer hinterfragen, was ich dem anderen jetzt schicke, meinem Schüler, tut es dem jetzt in diesem Augenblick gut, wie ich das vorhabe? Oder muss ich das jetzt zurückstellen und schicke es lieber nicht auf den Weg, die hinlaufende Linie? Also ich habe ein schönes Beispiel, das ich da immer erkläre, von meiner Tante. Ich komme aus einer kinderreichen Familie und wir waren dann im Urlaub immer im Heimatland meines Vaters in Südösterreich. Und dann fuhren wir, wenn wir im Urlaub dorthin fuhren, immer erstmal zur Tante vorbei, weil die sich riesig gefreut hat, wenn sie uns gesehen hat, ein- oder zweimal im Jahr. Und meine Tante, muss man sich vorstellen, wie das Klischee einer italienischen Mama, etwas gewichtiger und unheimlich emotional herzlich. Und wenn sie uns dann gesehen hat, dann wurden wir abgebusselt, wie man in Österreich sagt. Und es war eine unheimlich kräftige, hinlaufende Linie. Und Pater Kenny sagt aber, das Entscheidende bei einer Bindung und einer Beziehung ist nicht die hinlaufende Linie in erster Linie, sondern dass die rücklaufende Linie auf festem Pfosten steht, dass die Ehrfurcht betont ist. Das heißt, in dem Moment, als ich 7 oder 8 oder 9 war, ein Junge war, und dann wurde mir schon, bevor wir dort ankamen, ein bisschen flau im Magen, weil das ist nicht das, was ein 8-9-jähriger Junge normalerweise gern hat, wenn er so richtig begraben wird in der Umarmung und abgebusselt wird. Und die rücklaufende Linie war in dem Augenblick bei meiner Tante etwas quasi geringer ausgeprägt. Aber meiner Tante hat es dann schon mitgekriegt und hat es später dann auch die Ehrfurcht, hat sie gewusst, okay, den Kleinen, den lässt du jetzt mal aus mit dem Busseln und mit dem festen Drücken. Die anderen, man muss halt merken, der andere, mag der das jetzt in dem Augenblick, tut es ihm gut oder nicht? Und das ist immer die hinlaufende und die rücklaufende Linie mit der Betonung auf der Ehrfurcht. Aber der Begriff Ehrfurcht ist ja ein Begriff, der heutzutage nicht mehr so oft verwendet wird. Ich finde ihn nur noch wenig in Medien und Diskussionen und Pädagogikbeiträgen.
Das ist interessant und das Beispiel sehr lebhaft. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, weil es eben auch gut erläutert, wie wichtig eigentlich doch auch eben diese rücklaufende Linie, also die Ehrfurcht, die Achtsamkeit vor dem anderen ist. Erstmal hinhören und gucken, ja, ist das gut für den oder erdrücke ich den mit meiner Liebe? Und dann ist es eine einseitige. Ja, wir haben die ersten Hörer hier, die sich gemeldet haben. Da bin ich verbunden jetzt aus dem Vorarlberg mit Herrn Beidner. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, grüß Gott. Es ist sehr interessant, was Sie sagen. Und da möchte ich sagen, die Frau Christa Mewes und andere auch, aber die Frau Mewes hier im deutschen Sprachraum am meisten, hat schon 1971 in einem Buch geschrieben, dass die Bindung in der Familie zu den Eltern in erster Linie natürlich das Wichtigste ist und dass das die Voraussetzung zum Lernen in der Schule ist und im Kindergarten. Und heute wird ja die Bindung eben, weil beide arbeiten und die Kinder werden in Kinderkrippen gegeben und in Kitas und paar Jahre in den Kindergarten und so. Und dann jetzt kommt noch dazu die Hortbetreuung in der Schule, also die Betreuung am Nachmittag außerhalb der Unterrichtszeit machen und sie zum Mittagessen in der Schule und am Nachmittag die Hausaufgabe machen und so. Und das macht alles viel schwieriger in der Erziehung und beim Lernen, weil das ganze Lernen ist doch auch ein Zuliebe-Tun. Und das fällt natürlich dann immer viel schwerer, wenn nicht die Eltern, die eigentlich von Gott dafür gedacht sind, für die Kinder, wenn die immer weniger Verbindung, eben Bindung zu den Eltern haben.
Vielen Dank, Herr Beidner, für diesen Beitrag. Geben wir es mal weiter an Herrn Knies.
Ja, auf jeden Fall. Also die Bindungspsychologie gibt es ja seit 1950, hat die ihre Bahn gebrochen. Kennt ja kaum jemand, aber die Bindungspsychologie kennen viele. Und Frau Mewes, oder aktuell zum Lesen auch sehr empfehlenswert, ist, denke ich, Gerald Hüther. Da gibt es viele Autoren, die da die Bindungspsychologie erläutern, darlegen, erklären. Und das gibt schon viele Bücher auf diesem Gebiet, die sehr lange schon auch darauf hinweisen, das stimmt. Pater Kendenich war da sehr früh dran, also Josef Kendenich, das geht so ungefähr 1930 spätestens kann man da sehr explizit die Dinge finden, von der Art des Arbeitens eigentlich von Anfang an, also sagen wir es seit 1910. Aber dann, wo man das sehr explizit nachlesen kann bei ihm in Vorträgen, die veröffentlicht wurden, ist ab 1930, denke ich. Und die Bindungspsychologie ist so ab 1950 vorhanden, die sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen. Das Traurige ist eigentlich nur, dass wir gesellschaftlich auf diesem Ohr relativ taub sind, wie der Zuhörer auch schon gesagt hat. Ja, also es geschehen heute Dinge mit die Kinder möglichst früh und möglichst lange täglich in die Obhut von Erziehungseinrichtungen geben. Wie kann es da gelingen, ein Urvertrauen aufzubauen zu den Eltern? Oder Gerald Hüther hat vor kurzem, also habe ich in einem Buch gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, eine Erhebung sagt, dass Eltern circa an Werktagen circa 10 Minuten mit ihren Kindern sprechen. Wenn sie in der Ganztagsschule sind, kann ich mir das schon vorstellen. Und da, wie kann man in so kurzer Zeit dann intensive Bindungen aufbauen und das entwickeln lassen, da habe ich auch meine kritischen Fragen, ob das gelingen kann.
Ja, umso mehr Dankeschön an Herrn Beidner für diesen Beitrag und auch für die Achtsamkeit auf dieses Thema. Und weiter geht es nach Bayern. Da bin ich jetzt mit Frau Sieben verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch und bedanke mich ganz herzlich für diese Sendung. Sie kommt für mich eigentlich 10 Jahre zu spät, leider. Ich bin selber Grundschullehrerin und wollte eigentlich selber so eine Schule gründen, habe aber keine Menschen gefunden, mit denen ich das teilen könnte. Und alleine geht das einfach nicht. Und ich bin jetzt also ganz, ganz glücklich, dass es so etwas jetzt gibt und möchte unbedingt noch hinzufügen, wie wichtig das für unser Land ist, für uns Christen vor allen Dingen. Ich habe auch überall gesagt, wir brauchen dringend wieder christliche Schulen. Wir brauchen Schulen, in denen der Glaube wieder wirklich unverfälscht vermittelt wird und die Kinder so erzogen werden. Vor allen Dingen denke ich an die verzweifelnden Eltern, die nicht mehr wissen, wo sie ihre Kinder in die Schule geben sollen, vor lauter Gender-Pädagogik und was es dann noch so alles gibt. Wie sollen wir unsere Kinder schützen? Ich war da auf Vorträgen über diese Dinge in Pfarreien und die Eltern waren ratlos. Ich habe das auch gesagt dort, dass wie wichtig das ist, dass man wieder solche Schulen gründet, aber die Menschen sind irgendwie, die mir so begegnet sind, haben nicht, die sind mehr in die Resignation gegangen. Sie haben daran irgendwie nicht richtig glauben können. Und ja, deswegen wollte ich diesen Impuls einfach noch mit hineingeben und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir wieder mehr christliche Schulen bekommen würden.
Danke, Frau Sieben. Also ein Zuspruch hier für so eine Schule, wenn auch vielleicht jetzt, wie Sie sagen, Frau Sieben, 10 Jahre zu spät für Sie, aber ja dennoch nicht zu spät. Zum Glück gibt es so eine Schule. Herr Knies?
Ja, also das freut Sie sicher. Ich kann niemandem raten, eine Schule zu gründen. Ich weiß nun, was das bedeutet. Es war ein riesiges Abenteuer, ein hochfinanzielles Risikogeschäft. Und ohne die Hilfe des Himmels wären wir auch gescheitert. Das ist eine Erfahrung, die wir so gemacht haben. Aber der Himmel wollte das und deswegen hat der Himmel das durchgedrückt. Gegen alle Widerstände und gegen unsere Begrenztheiten und Möglichkeiten. Aber also raten, eine Schule zu gründen, das tue ich niemandem. Gleichzeitig ist mir bewusst oder ist uns bewusst, dass unsere Schulgründung ein sehr kleiner Tropfen ist und dass wir wahrscheinlich da gesellschaftlich keine übermäßige Wirkung entfalten werden in Deutschland. Das ist doch sehr klein. Aber wir hatten das, den Gedanken, wir müssen das jetzt machen. Wir haben die Verantwortung vor dem lieben Gott, dass wir das, der will das wohl, dass wir das machen. Also machen wir das, egal wie groß jetzt die Wirkung in die Gesellschaft hinein ist. Ja, und von verzweifelten Eltern kann ich sehr zahlreich berichten. Ich möchte es natürlich sehr anonym halten, dass niemand jetzt irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Aber wir haben sehr viele Kinder eigentlich schon gerettet, nenne ich das mal, geheilt, die nicht mehr geschlafen haben, die vor Schulangst durch die Hölle gingen, möchte ich mal sagen, die kurz vor der Einweisung in die Kinderpsychiatrie standen, in die geschlossene Kinderpsychiatrie, um gegen Schulangst therapiert zu werden. Und die, ja, also bei den allermeisten Kindern war nach einem Schultagbesuch bei uns, bei einer Hospitation, weil wir lassen die Kinder in der Regel 3 Tage hospitieren, dass beide Seiten, wir müssen abschätzen, ob das Kind zu uns passt und ob wir ihm helfen können. Und das Kind muss abschätzen können, ob das für, also das Kind mit den Eltern muss abschätzen können, ob das passt für das Kind. Und da haben wir doch, die meisten Kinder sind nach einem Tag Schulbesuch geheilt, wo solche Schwierigkeiten sich vorher aufgebaut haben, wenn es um die Bindung ging. Und spätestens nach 3 Wochen konnten wir Extremfälle meistens lösen, wenn es um Bindung ging. Es gibt natürlich auch noch andere Schwierigkeiten und es gibt auch Fälle, wo wir es nicht helfen können, weil wir mit den Eltern nicht gemeinsam zusammenkommen, um da das Richtige zu finden. Das muss man auch sagen. Das pädagogische Geschäft hat immer die Freiheit aller Beteiligten im Blick und man kann nicht jedem helfen. Aber wir haben sehr vielen Kindern helfen können, retten können und das macht mich auch stolz und dankbar. Und es war der Mühe wert, diese Schule zu gründen, auf jeden Fall.
Das heißt, Sie haben ein sehr, sehr gutes Feedback. Das ist natürlich auch noch hier, steht noch als große Frage auch hier bei mir an, Feedback der Eltern offensichtlich. Aber Sie finden jetzt, wenn ich das so raushöre, keine Nachahmer, weitere Schulen dieser Art zu gründen, weil Sie sagen, das ist ein stier unmögliches oder fast unmögliches Unterfangen. Sehe ich das richtig, Herr Knies?
Also, das wird schwierig werden, weil so eine Schule zu gründen, da braucht man entweder viel Geld, eine lange Ausdauer oder man hat sehr großes Gottvertrauen und muss gleichzeitig aber sehr bodenständig sein, weil, ja, wie gesagt, man muss dann auch vieles machen können. Weil ich möchte meine Schule zum Beispiel auch schön ausstatten. Und wie geht es dann, wenn man kein Geld hat? Das wird schwierig. Und dann zum Beispiel wir haben jetzt ein Kletterspielgerät, ein langer Wunsch oder eine Theaterbühne. Und dann arbeiten wir sehr lange darauf hin. Ich habe mich in die ganzen ISO-Normen eingelesen, was öffentliche Spielgeräte angeht. Und wir haben das dann selber gebaut und der TÜV kam und hat das abgenommen. Das ist nur so ein kleines Beispiel, wo uns auch viele Eltern dann abgeraten haben, nee, also das, die ganzen TÜV-Normen einzuhalten und das dann selber zu bauen, das ist viel zu gefährlich. Aber der TÜV hat es abgenommen und jetzt haben wir dann eben für dieses schöne Kletterspielgerät 5.000 Euro bezahlen müssen und bei einer Firma hätte es vielleicht 18.000 bis 20.000 Euro gekostet. Und so muss man also bodenständig sein und gleichzeitig ein großes Gottvertrauen haben, wenn man eben nicht so viel Geld hat und wenn man jetzt nicht den großen Einfluss Richtung Politik hat oder. Also ich kann es niemandem einfach so raten. Möchte nicht schuld sein, wenn man dann scheitert.
die Schwierigkeiten herausgehört. Es gibt noch drei weitere Hörer und vielleicht auch noch mehr, die hier in den Leitungen warten. Ich darf jetzt als nächste Hörerin grüßen Frau Obiglu. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Obiglu.
Wunderbar, gut. Ich grüße Sie.
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Sendung. Die hat bei mir uralte Kindheits- und Jugenderinnerungen wieder wachgerufen. Ich bin ja Jahrgang 44, bin 50 in die Schule gekommen und meine Großeltern haben meinen Eltern geraten, schickt sie in die neu eingerichtete katholische Schule. Und meine Eltern waren etwas, fraglich, ob das gut ist, weil ich bin in Bayreuth, überwiegend evangelisch, in die Schule gekommen. Aber meine Eltern haben das dann gemacht, haben mich in die katholische Schule, die neu eingerichtet wurde, geschickt. Und stellen Sie sich vor, ich komme am ersten Schultag nach Hause und sag: Mutti, ich werde ein Fräulein. Da sagt meine Mutter: ja, du wirst mal erwachsen. Und ich sag: nein, so eines, wie ich in der Schule habe. Wer mir das eingegeben hat, ich weiß es nicht. Und tatsächlich habe ich dann auch eine Grundschullehrerin gemacht. Musste dann nicht nur in Bayreuth in die PH gehen, sondern bin dann auch nach Würzburg, weil ich halt auch Religionsunterricht mit unterrichten wollte. Und es ist bewegend und schön und ich fühle mich da auch geführt vom lieben Gott. Und nochmal ganz herzlichen Dank für die Sendung.
Dankeschön, Frau Obiglu. Das hat also bei Ihnen richtig gezündet. Da war offensichtlich, sind Sie auf das Richtige, in die richtige Schule gekommen und so hat sich das dann wunderbar ergeben. Dankeschön, alles Gute Ihnen. Weiter will ich hier gleich dann Herrn Schenk begrüßen aus dem Ruhrgebiet. Guten Tag.
Recht schönen guten Morgen, Frau Engert, und recht schönen guten Morgen, Herr Knies. Ich kann mich der Vorrednerin ein bisschen anschließen. Ich bin nur 2 Jahre jünger, dass ich das positiv fand. Allerdings in der Eifel waren vorwiegend katholische Schulen. Ich wollte auf das Thema zurückkommen, Pädagogik durch Bindung. Ich wollte das etwas erweitern. Ich würde sogar fordern, eine gewisse Beziehungslehre, also Beziehung oben anzustellen. Denn die meisten Leute oder sehen heute Beziehungen immer nur im sexistischen Bereich. Und das kann einfach nicht so stehen bleiben, meines Erachtens. Deshalb würde ich also zunächst Vertrauensbildung vorrangig sehen und dann kooperativ mit Eltern und sogar vorbeugend im Kindergarten. Dann die Trennung von Mainstream und Gender sehr deutlich machen, dass der Freundschaftsbegriff und der Liebesbegriff mal wieder sehr deutlich wird. Und wie Herr Knees auch sagte, Achtsamkeit und Ehrfurcht würde ich also ganz vorne anstellen, damit also das alles ein bisschen fruchtet. Altersentsprechend, jetzt von der Methodik her, würde ich eine spielerische Pädagogik mit Konsequenzen andeuten, denn heute ist das ja so oft nicht so ganz bindend, was das Thema angeht. Und ich würde aber die technischen Medien, was ich in vorherigen Beiträgen schon sagte, sehr zurückweisen, vom Kindergarten an, in der Vorschule und auch in der Grundschule, dass das keinen Sinn ergibt, denn ich habe in der Sozialpädagogik im Studium gelernt, dass materielle Erfahrung, das heißt also mit der Materie umgehen, im Kinder- und Schulalter nur dann glückliche Kinder hervorrufen kann. Und eben, wie eben erwähnt, auch die christlichen Schulen, dass sie gefördert werden müssen. Ist egal, ob in jeder Diözese, sollte man daran sehr arbeiten, Denn sonst haben wir ja von Beziehung und Bindung wenig Interesse und so weiter und so fort. Und als letztes wollte ich noch sagen, ja, man will ja die Schule dahin, oder die Kinder besser gesagt, in den Schulen dahin führen, dass also es gute oder auch einsichtige und zukunftsfördernde Berufe gibt, so dass also Pädagogen, Psychologen, aber auch Pflegekräfte und Priester sich entwickeln, um wieder eine bessere Zukunft zu haben. Das würde ich Hindernisse sollten als letztes den Gegnern überlassen werden, denn in Demonstrationen denke ich, so wie jetzt in der nächsten Woche Marsch für das Leben in Berlin, sollten also sehr in Anspruch genommen werden.
Das Danke, ist Herr Schenk, für das umfassende Programm, was Sie hier uns mit auf den Weg geben. Vielleicht ganz kurz, Herr Knees, dazu, inwieweit ist das so ein bisschen deckungsgleich auch schon mit der Bindungspädagogik nach Kentenich?
Ja, also ich sehe es ähnlich. Wenn die Kinder in die Grundschule kommen, dann ist das fundamental Wichtige eigentlich, dass sie die Dinge anfassen können, dass es werthaltige Dinge sind. Also wir haben zum Beispiel nur eine Waage, aber eine sehr teure, tolle Waage aus Metall mit verschiedenen Gewichten, und dass man das alles in die Hand nehmen kann. Oder wenn man jetzt mal zum Beispiel das Eurogeld nimmt, ist für uns auch ganz wichtig, dass man in den ersten Schuljahren, das ist so ein magnetisches Geld, das man an die grüne Tafel heften kann, und dieses kann man auch in die Hand nehmen und zum Tisch mitnehmen. Also für die ersten Jahre ist es absolut wichtig, da stimme ich bei, dass man die Dinge wirklich, also in Wirklichkeit in die Hand nehmen kann. Also ein Eurogeld, das auf einer interaktiven Tafel nur digital da ist, hat seine Berechtigung irgendwo, aber für die kleinen Kinder, die in die Grundschule kommen, ist das richtige Anfassen das Allerwichtigste. Und später, also bei uns ist es so, dass wir, wenn die Kinder so in der vierten Klasse, vierte Klasse, da sollen sie natürlich auch schon eigene Referate halten. Und dann kann man meines Erachtens schon damit anfangen, dass sie am Computer, am Laptop ihr Referat selber vorbereiten und ihr Referat dann auch halten. Das gehört für mich dann auch dazu. Aber das Erste steht an erster Stelle, und ich halte auch nichts davon, wenn ab der ersten Klasse dann mit Tablets und allem ein großes Feuerwerk gemacht wird auf der digitalen Ebene.
Gut, belassen wir es vielleicht bei diesem Bereich. Auf die anderen Bereiche, die Herr Schenk angesprochen hat, sind Sie ja auch schon eingegangen. Und angesichts der Zeit möchte ich doch noch die beiden Hörer, die hier schon länger warten, noch mit berücksichtigen. Und das ist jetzt der Herr Lohkamp, den ich begrüßen darf aus Germering. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie, Frau Ingert, auch. Herzlichen Glückwunsch und ganz liebe Grüße an Herrn Knees und Herrn Schenk, den ich auch ab und zu bei den öfteren Sendungen auch eben zu Ohr kriege. Ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich an seiner sozialpädagogischen Ader. Aber ich möchte von einem Punkt ausgehen, nämlich, dass wir ja des Öfteren in der letzten Zeit gesagt haben, dass die Demokratie, dass die Werte, die sie braucht, um als Demokratie zu funktionieren, selber gar nicht erzeugen kann. Und deswegen hat ja Herr Knees auch gesagt, dass das ungeheuer mühsam war, eine solche Schule zu gründen. Und das scheint ein ganz spezielles deutsches Problem zu sein. Denn also hier braucht man wirklich den lieben Gott, kann man noch ruhig sagen. Also das ist so schwierig. Es hat ja nach dem Krieg dann Schulen gegeben, die viel leichter gegründet werden konnten. In Dänemark zum Beispiel, freier Pädagog, da brauchten sich nur Eltern zusammenzufinden, die das tun wollten. Und dann wurde das vom Staat gefördert. hier gibt es, in Deutschland gibt es vom Zensurensystem bis zu allen anderen möglichen Einwirkungen, Reglements und so weiter, so viele Schwierigkeiten. Wir haben vom TÜV gesprochen und sowas. Das ist mir in gewisser Weise bekannt. Und Sie haben jetzt, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich gerne was dazu sage, ist, dass Sie anderen Leuten nicht raten würden, nicht so ohne weiteres raten würden, eine Schule zu gründen. Und da bin ich inzwischen ganz anderer Meinung, denn das muss tatsächlich nochmal gemacht werden. Denn die Werte, worauf wir zurückgreifen, wie Sie eingangs in Ihrer kurzen Beschreibung von den Grundlagen der Pädagogik von Kentenich ja genannt haben, es war Bindung, dann war Vertrauen und dann von den Zuhörern ist ja das Herz vergessen worden, was ja eine ganz wichtige Rolle spielt dabei. Das finden Sie ja in Schulplänen nicht. Und Frau Meeses, das, was Frau Meeses kundtut, das ist in jeder Schule praktizierbar. Aber ob das Ergebnis so aussehen würde wie in einer christlichen Schule und so, wie das Kentenich intendiert hat und so, wie Sie das auch machen, wenn ich das richtig herausgehört habe, das ist nochmal ein ganz anderer Schuh.
Herr Lokom, eine Frage noch, ja. Oder sonst würde ich Sie jetzt hier ein bisschen abkürzen müssen. Dann danke ich Ihnen für dieses Plädoyer und man kann da vielleicht einfach nur dazu sagen, ja, es muss die Menschen, die müssen einfach da sein, die das in Angriff nehmen, so wie es Herr Knees wahrscheinlich dann auch dargestellt hat, diese Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Denn was Sie sagen, da sind wir sicher alle einer Meinung, dass das absolut vonnöten ist, gerade wenn Sie sagen, die Demokratie ist eigentlich nur dann überlebensfähig, so sage ich jetzt mal, wenn anderweitig in der Gesellschaft die Werte auch Fuß fassen können, die Demokratie braucht, aber eben auch selber nicht erzeugen kann. Also in diesem Sinne, Dankeschön, Herr Lokamp. Wir hoffen, dass das auch viele gehört haben und sich vielleicht der eine oder andere doch noch bereit erklärt oder so etwas in Zukunft in Angriff zu nehmen. Eine letzte Hörerin, das ist die Frau Schwiering. Herzlich willkommen hier noch ganz kurz zum Ende der Sendung.
Ja, grüß Gott. Ich wollte mich auch ganz herzlich bedanken für die wunderbare Sendung und bin auch ganz bei Ihnen, weil es so wichtig ist, dass wenn die Kinder aus der Schule kommen oder auch aus dem Kindergarten, unsere Kinder sind mit 4 Jahren in den Kindergarten gekommen, so viel zu erzählen haben und übersprudeln von den ganzen Eindrücken. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass ja meistens die Mutter, also ich, dann zu Hause war und es leider heute nicht mehr oder meistens gar nicht mehr der Fall ist. Und ich bin da so traurig darüber. Und wenn ich zum Beispiel mit Müttern mich unterhalte, wo die Kinder dann in der Kita sind, das tut mir dann immer so weh. Und ich sage dann auch, dass es wirklich wichtig wäre, zu Hause zu sein. Aber es ist schwierig, dass ich mich praktisch dafür entschuldige, sowas überhaupt gesagt zu haben, weil das wirklich Blödsinn ist, weil ich sage, ich mag da altmodisch sein, aber ich würde es heute genauso machen. Und ich, ganz kurz nur noch, als ich oder wenn ich aus der Schule kam und ich wusste, meine Mutter ist zu Hause, das war ein ganz gutes, sicheres Gefühl. Sie musste nicht da neben mir stehen oder so, nur zu wissen, da ist jemand da und ich bin kein Schlüsselkind. Das wollte ich einfach nur noch ganz kurz sagen. Es gibt noch so viel zu erzählen. Und dass unsere Kinder auch in einem katholischen Gymnasium waren, wo jede Woche eine Messe war. Das ist auch noch
vielen
ganz
Dank.
Besonders.
Ja, vielen Dank, Frau Schwiering. Sie haben also eigentlich genau das mit dem gesunden Menschenverstand getan, was ja auch heute die Bindungsforschung bestätigt, also sichere Bindung zu geben als Voraussetzung für alles weitere Lernen. Ja, vielleicht muss das heute wieder neu gelernt werden. Herr Knees, ich danke Ihnen ganz herzlich und ganz kurz zum Abschluss vielleicht noch, wenn Sie das ganz kurz beantworten können, was geben Sie den Eltern mit auf den Weg?
Also ich möchte zum einen sagen, dass ich auch froh bin, wenn Eltern den Mut haben, weil bei unserer Schulgründung braucht es viel Mut bei den Eltern, weil was haben die gesehen? Ein altes Schulgebäude aus den 50ern, das noch überhaupt nicht renoviert war, als ich meine Infoabende gegeben habe. Die hatten dann den Mut, mir zu glauben und die schaffen das. Und wenn niemand den Mut hat, dann ändert sich auch nichts. Aber es hat mutige Eltern gebraucht. Und den Eltern mit auf den Weg geben, also gerade diese Demokratiefähigkeit, da hat Pater Kenten nicht drei Wurzeln im Blick gehabt. Wie kann man verhindern, dass Kinder, dass Erwachsene einfach nur Gemeinschaft in dem Sinne verstehen, dass sie froh sind, dabei dazuzugehören und mitzumachen, das reicht nicht. Also das ist ja so nicht demokratiefähig. Wie kann man Demokratiefähigkeit fördern? Und da hat Pater Kentenich eben vor allem drei Wurzeln gesehen, nämlich immer die kraftvolle Persönlichkeitspflege, also was originell persönlich an dem einen ist, immer zu bestärken. Dann einen tiefen Gemeinschaftsgeist als Familie und eine übernatürliche Gottverbundenheit. Und wenn ein Mensch in diesen dreien, also originelle Persönlichkeit und Familiengemeinschaft und Gottverbundenheit, in diesen dreien seine Wurzeln hat, dann weiß die Person, ja, ich bin da einzigartig, ich bin originell, meine Familie ist einzigartig und originell, was ich da erlebt habe, und der liebe Gott sieht mich, hat mir einen Auftrag gegeben, als einzigartige Person hier unterwegs zu sein, dann gelingt es mir auch eher, dass ich andere in ihrer Einzigartigkeit und Individualität wertschätze und nicht irgendwie ausgrenze oder verdamme. Und das, ich möchte den Eltern vor allem den Mut mitgeben, ihren Instinkten zu folgen, sich nicht entschuldigen zu wollen, wenn sie Bindungsarbeit mit ihren Kindern machen. Das ist sehr modern, nur in der Lobbyarbeit in unserer Gesellschaft momentan etwas verpönt vielleicht.
Danke, Herr Knies. Das nehmen wir mit als Wort zum Abschluss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Sendung, sich die Zeit genommen haben, und wünsche Ihnen für das Fortbestehen und das Gelingen der Josef-Kentenich-Schule, der Grundschule, der katholischen Grundschule in Kempten wirklich alles erdenklich Gute und Ihnen morgen einen guten Schulanfang. Auf Wiederhören, Herr Knies.
Auf Wiederhören und danke.
Ja, wenn Sie vielleicht nicht alles mitgehört haben, dann können Sie gerne nochmal bei uns in der Mediathek im Podcast-Angebot diese Sendung sich dann noch einmal herunterladen, noch einmal nachhören und gucken, was Ihnen da zusagt. Sie können aber auch diese Sendung verschicken, wenn Sie als CD, wenn Sie vielleicht Freunde haben oder jemanden kennen, der keinen Online-Zugang hat. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08328921120. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.